Sozialgestaltung, der Podcast.
Hier diskutieren wir alles Aktuelle zu den Themen Sozial- und Gesundheitswirtschaft.
Gemeinsam, sozial, wirksam. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sozialgestaltung, der Podcast. Heute sprechen wir über die Relevanz von Nachhaltigkeit als Transformationsmotor. Unser Fokus: Was bedeutet ESG ganz konkret für Organisationen der Sozial- und Gesundheitswirtschaft? Welche ESG-Anforderungen fordern Banken und andere Stakeholder bereits jetzt? Wie sehen Banken CSRD, VSME-Standard und was wird in Zukunft gefordert? Wie sieht ein pragmatisches Vorgehen aus, um diese Anforderungen zu erfüllen? Welche Themen und Daten sind überhaupt relevant? Wie erreiche ich einen Nutzen über das Reporting hinaus? Und wie verankert man Daten zwischen Pflege, Gesundheit, Verwaltung, Technik, Compliance, Einkauf und IT? Eine Menge Fragen, die es heute in unserem Podcast zu beantworten gilt. Und dazu habe ich zwei Gäste eingeladen. Ich begrüße Wiebke Berlin, Leitung Nachhaltigkeit und Innovation der Sozialgestaltung, und Michael Schier, Nachhaltigkeitsbeauftragter der Sozialbank. Schön, dass Sie beide da sind.
Hallo Daniela.
Schönen guten Morgen. Hallo, danke für die Einladung.
Sehr gerne. Dann starten wir doch direkt mit der ersten Frage. Ist Nachhaltigkeit eigentlich noch relevant? Und was ist aus eurer Sicht der Auslöser im Markt?
Ja, das ist eine gute Frage. Also aus meiner Sicht gibt es drei zentrale Marktauslöser. Ja, die aktuelle Dynamik rund um Nachhaltigkeit, ESG-Daten und insbesondere Standards auch in der Sozial- und Gesundheitswirtschaft bestimmen. Also das ist natürlich zum Ersten die regulatorische Neuausrichtung. Also ich glaube, ich brauche nicht bei Null anfangen. Die EU verschiebt, vereinfacht, aber erhöht gleichzeitig die Erwartungen. ESG-Datenqualität. Obwohl die Omnibusreform die CSRD-Pflichten für viele Organisationen entschärft oder eben nach oben skaliert. Wir sind ja mittlerweile bei dem Entscheid des EU-Parlaments bei den Schwellenwerten auf mehr als 1.000 Mitarbeitende und einen Umsatz von über 450 Millionen Euro, hat die EU-Kommission aber gleichzeitig klargestellt, dass nicht berichtspflichtige KMU einen einheitlichen, schlanken ESG-Standard benötigen und das auch empfohlen. Und genau das ist ja dieser VSME, wie er so schön heißt, und wird eben ausdrücklich von der EU empfohlen. Und auch für Banken und große Unternehmen als Grundlage der Datennachfrage. Also das Ergebnis ist dann, ist zwar ein freiwilliger Standard, aber der wird faktisch zum Marktstandard. Also das ist Punkt 1, die regulatorische Neuausrichtung. Zweitens, der massive Druck, der aus Finanzierungs-, Wertschöpfungs- und Lieferkettenbeziehungen entstehen. Ich denke, Michael wird da gleich noch aus Bankensicht einen genaueren Einblick geben. Aber das heißt in Kürze, die Stakeholder-Anforderungen von Kreditgebern, Kostenträgern, Versicherungen, Fördermittelgebern, Gesetzgeber natürlich auch, aber auch Politik und Gesellschaft beeinflussen indirekt die steigenden Anforderungen. Und das heißt, ESG-Daten beeinflussen eben langfristig Ratings oder Risikoanalysen oder Förderentscheidungen. Bedeutet eben für die Unternehmen, Organisationen ohne strukturiertes ESG-Datenpaket haben dann schlechtere Verhandlungspositionen. Und dann gibt es noch einen weiteren Effekt, nämlich, dass die CSRD-berichtspflichtigen Unternehmen ihre Informationsanforderungen natürlich entlang der Wertschöpfungskette auch an Träger, Verbände, Organisationen und Dienstleistende in der Sozial- und Gesundheitswirtschaft weitergeben. Also dieser sogenannte Trickle-Down-Effekt, der kommt dann natürlich auch zum Tragen. Also als Fazit dieses zweiten Punkts kann man sagen, also Organisationen in der Sozialwirtschaft werden automatisch Teil dieses ESG-Ökosystems, auch wenn sie vielleicht formal nicht berichtspflichtig sind. Und drittens, also das sind jetzt nur mal drei dieser zentralen Marktauslöser. Wir wissen es alle, die Organisationen in unserer Branche erleben einen steigenden Effizienz-, Professionalisierungsdruck. Die Sozial- und Gesundheitswirtschaft hat zu kämpfen mit immer weiter steigenden Kosten, Fachkräftemangel und wie gesagt Anforderungen von Stakeholdern, Compliance, Regulatorik. Und dann ist es eben wichtig, belastbare Daten für diese Steuerung und Finanzierung zu etablieren. Und das heißt dann als Fazit, dass viele Einrichtungen oder Organisationen die Nachhaltigkeitsberichterstattung nicht primär als Nice-to-have-Thema ansehen können, sondern es wird wirklich zu einem Management- oder auch Finanzierung- und Zukunftsthema, ja, mit hoffentlich weniger Aufwand durch den VSME, aber auch durch eine höhere Anschlussfähigkeit.
Michael, warum beschäftigen sich Banken in der Sozialfinanzierung denn so intensiv mit ESG-Daten und welche Rolle spielt CSRD, VSME dabei?
Also ganz weit ausgeholt kann man tatsächlich bis ins Jahr 2018 zurücksehen oder zurückgucken. Da hat die EU sich bereits auf den Weg gemacht und mit dem sogenannten Sustainable Finance Action Plan, ich sag mal, den Stein wirklich ins Rollen gebracht. Der Plan verfolgte vor allen Dingen das Ziel, dass privates Kapital in die Transformation der Wirtschaft gelenkt werden soll. Denn die EU hatte früh erkannt, dass rein öffentliche Investitionen da nicht ausreichen werden. In Deutschland hat es dann ein bisschen länger gedauert, bis dann wirklich, ich sag mal, gesetzliche Pflichten und der Regulator da aktiv wurde. Der erste wesentliche Meilenstein war dann aber die 7. Emarist-Novelle aus dem Jahr 2023. Die Emarist-Novelle ist sozusagen die Bibel, wie Banken oder Finanzinstitute ihr Risiko managen müssen. Und dort wurde 2023 dann tatsächlich umfassend ESG-Risiken in das Risikomanagement eingeführt. Allerdings noch auf einer sehr hohen Flughöhe. Das heißt, es wurde häufig an vielen Stellen einfach nur Komma, darunter auch ESG-Risiken eingeführt. Also es war noch sehr unkonkret, was da wirklich gefordert wird. Das ging dann aber noch die letzten Jahre immer weiter. Zuletzt machten auch weitere regulatorische Vorhaben wie die EBA-Leitlinien zum Management von ESG-Risiken die Runde oder auch in Deutschland das mit dem schönen Titel das Gesetzesform Bankenrichtlinienumsetzungsgesetz und Bürokratieentlastungsgesetz, was kurz BROBEC genannt wurde. Da gab es im Sommer dann die ersten Entwürfe. Also es gibt diverse regulatorische oder gesetzliche Anforderungen, die das Thema treiben und jeweils dann in den unterschiedlichen Bereichen konkretisieren. Aber alle haben eigentlich ein Thema gemeinsam oder eine Gemeinsamkeit und das ist das Thema ESG-Daten. Denn als Finanzinstitut sind wir dazu angehalten, diese ESG-Risiken, also welche Risiken entstehen durch ökologische, soziale oder Governance-Themen, sollen nun stärker in den Fokus gerückt werden, damit wir das auch im Fokus behalten können und auf einer individuellen Basis bei der Kreditentscheidung berücksichtigen können, sind wir von nun an darauf angewiesen, dass wir Kundendaten erhalten, Kundendaten abfragen. Also es ist nicht nur so, dass wir gesagt haben, okay, das Thema Nachhaltigkeit ist uns wichtig und wir wollen uns da positionieren und wir wollen da auch mit das Thema treiben, die Transformation, sondern es ist auch wirklich einfach eine gesetzliche Pflicht, der wir dort unterliegen. Und in der Regel ist es so, wenn die Kundendaten nicht vorliegen, ist es so, dass wir auf Durchschnittswerte oder Schätzungen zurückgreifen müssen. Auch das ist für uns sozusagen die Pflicht, die wir haben, der wir unterliegen. Und das heißt im Zweifel, dass Kunden, wenn sie keine Daten selber vorlegen können, sozusagen so ein bisschen machtlos sind und sich darauf verlassen würden, dass die Durchschnittswerte im Zweifel das abbilden, was bei ihnen denn wirklich in der Realität vorliegt. Und jetzt die Frage, welche Rolle spielt eine CSRD-Berichterstattung oder eine VCME-Berichterstattung in diesem Kontext? Das sind nun mal Berichtsformate, die dabei helfen, strukturiert und standardisiert die Daten, die wir benötigen, zur Verfügung zu stellen. Wenn man sich diesen Berichtsformaten annimmt und mit diesen Berichtsformaten loslegt, ist man also schon mal sehr gut aufgestellt und auf einer soliden Basis, ich würde mal sagen, so 80-90% der Datenpunkte, die abgefordert werden, vorliegen zu haben und im Idealfall auch öffentlich verfügbar, sodass wir uns als Finanzinstitut die Daten direkt von den Kundinnen ziehen können, ohne dass da wirklich nochmal so ein Austausch stattfinden muss.
Dann einmal zum Mitnotieren. Was ist der Unterschied CSRD, VSME ganz in Kürze?
Ja, vielleicht nochmal ganz kurz die Essenz. Die CSRD ist der gesetzlich verbindliche EU-Berichtsrahmen für große Unternehmen. Ich hatte ja gerade die Schwellenwerte schon genannt. Also mehr als 1000 Mitarbeitern, ne? Und ein Nettoumsatz von über 450 Millionen Euro zu einer prüfpflichtigen und umfassenden Nachhaltigkeitsberichterstattung. Und die verlangt einige Standards, nämlich die doppelte Wesentlichkeitsanalyse, die hier die wesentlichen Nachhaltigkeitsthemen identifiziert und priorisiert nach Chancen, Risiken, Eintrittswahrscheinlichkeit im Sinne von der Blick nach innen, aber auch der Blick aus der finanziellen Perspektive, also was das für einen Impact hat. Und gleichzeitig muss man eben diesen CSRD-Datenkatalog, die ESG-KPIs inklusive auch einer Scope 1, 2, 3 CO2-Bilanzierung vorlegen und hat eine hohe Prüfungstiefe und auch eine hohe Datenqualität. Hier guckt man auch genau auf die Prozesse, ob dieser Standard im Prozess regelgerecht durchgeführt wurde. Also es geht hier um eine Prozessprüfung. Ja, und sie dient eben der regulatorischen Transparenz, entspricht hohen Anforderungen in Regulatory Compliance, Aufsicht, Wirtschaftsprüfung und betrifft natürlich auch einige Organisationen in unserer Branche, natürlich Krankenhäuser, größere Komplexträger, die in diese Schwellenwerte fallen. Der VSME-Standard dagegen ist der freiwillige, etwas schlankere, sage ich mal, ressourcenschonende EU-Standard für nicht börsennotierte KMU, kommt aber aus derselben Familie der ESRS, der EFRAG und wird von der EU-Kommission empfohlen. Hier geht es darum, genau die ESG-Informationen zu strukturieren, die, wie ich gesagt habe, schon Banken, Versicherungen, fördermittelgebende Trägerverbünde heute schon einfordern, ohne diesen CSRD-Overhead. Und das ist natürlich eine Erleichterung, ganz besonders für unsere Branche, wo man sich viel im KMU-Bereich bewegt, liefert somit natürlich auch einen schlanken Einstieg in das Thema. Der Standard ist modular aufgebaut. Es gibt ein Basismodul mit Mindestangaben, vereinfacht zu Informationen über Umwelt-, Sozialdaten, aber auch zu Governance, also zu der Unternehmensführung. Darauf aufbauen gibt es das Comprehensive-Modul. Das ist dann nochmal eine kleine Vertiefung, wo es auch um Ziele geht, um Transitionspläne und auch erweiterte Angaben zu Sozial- und Lieferkettenangaben. Diese Angaben sind eben häufig relevant auch bei Banken oder Investoren. Man darf es nicht unterschätzen, auch wenn ich jetzt nicht berichtspflichtig bin, kommen natürlich auch Abfragen entlang der Wertschöpfungskette, der sogenannte Value Chain Cap. Und hier ist es wichtig zu verstehen, dass wenn Unternehmen der CSRD-Berichtspflicht unterliegen, sie natürlich ihre Anforderungen an ihre Kunden weitergeben. Der Value Chain Cap ist hier ein wichtiges Konzept, das diesen Trickle-Down-Effekt verlangsamt und kleine Lieferanten und Kunden eben indirekt durch die umfangreichen Nachhaltigkeitsanforderungen großer Unternehmen schützt. Also Unternehmen in der Lieferkette, die weniger als 1.000 Mitarbeitenden beschäftigen und daher selbst nicht CSRD-berichtspflichtig sind, gelten dann als geschützte Unternehmen. Das wurde halt bewusst so gewählt, auch diese Schwellenwerte, um KMU und kleinere Tochtergesellschaften von den Berichtspflichten rauszunehmen und dann natürlich auch den Verwaltungsaufwand zu verringern.
Michael, welche ESG-Angaben sind für Sie zukünftig relevant bei Kreditentscheidungen?
Da würde ich auch gerne ein bisschen ausholen, denn das ist tatsächlich eine sehr spannende Frage, die uns auch Kunden immer wieder stellen, weil sie befürchten, dass das Thema ESG in Zukunft dazu führt, dass sie keine Kredite mehr bekommen. Also Stand heute ist es so, dass wir bei der Kreditvergabe die ESG-Risiken bewerten, in dem Sinne, dass wir versuchen, Ausfallrisiken, die aus den Themen Ökologie, Soziales oder Governance hervortreten können, zu bewerten und einzuschätzen, ob wir als Finanzinstitut bereit sind, diese Risiken zu tragen, sofern sie denn vorliegen. Es kann ja auch sein, dass das Thema alles in Ordnung ist, alles auf Grün ist und wir sehen keine Risiken. Das ist der aktuelle Stand. Bisher ist es so, dass die ESG-Datenpunkte oder die ESG-Themen aber noch keine Auswirkungen auf die Kreditkonditionen haben. Also es gibt vereinzelt in Deutschland mittlerweile Institute, die da bereits einzelne Produkte haben oder das auch schon etwas weitergetrieben haben. Die Betonung liegt ja allerdings auch wirklich auf dem Noch. Denn es ist ganz klar die Erwartung der Aufsicht, dass ESG-Themen zukünftig auch ins Pricing, so nennt man das dann, konkret einfließen. Da gibt es natürlich sehr viele Möglichkeiten, wie sich das konkret ausgestalten kann. Es gibt die Perspektive oder die Möglichkeit, dass man mit guten ESG-Daten Vorteile bei der Konditionierung meines Kreditengagements erhalten kann. Auf der anderen Seite gibt es aber auch die Möglichkeit, dass man sagt, okay, man will sozusagen die eher schlechteren ESG-Kunden oder die Kunden, die in dem Bereich noch nicht so weit sind, potenziell mit einem Aufschlag, also mit höheren Konditionen bewerten. Das ist allerdings alles noch ein bisschen Zukunftsmusik. Wir sind da aber schon lange dran, uns damit auseinanderzusetzen und das auch prozessual schon vorzubereiten. Hier ist allerdings tatsächlich die Krux, und da bin ich auch ganz offen und ehrlich, solange wir keine validen Daten von den Kunden haben, die wirklich Kunden individuell das abgeben, was bei dem Kunden wirklich den Status quo, die Realität darstellt, sind wir da noch ein bisschen zurückhaltend, dass wir das Pricing direkt aufbauen. Wir sind allerdings auch aktuell schon dabei, ein einzelnes Kreditprodukt uns zu überlegen, wo wir erste Erfahrungen mit möglichen Datenpunkten oder Themen sammeln können, um das Thema auch für uns intern weiter zu treiben und vorzubereiten.
Können Sie ein Beispiel geben, wie ESG-Daten Zinsen beeinflussen können und wie ist der Stand?
Also wie gesagt, bisher werden zumindest bei uns im Haus die Zinsen noch nicht direkt beeinflusst. Vorgelagert gibt es in diesem Sinne eine Prüfung, ob wir bereit sind, die ESG-Risiken zu tragen, ob wir die bei uns ins Kreditbuch aufnehmen wollen. Wir beschäftigen uns aber bereits intensiv damit und bereiten uns inhaltlich, prozessual und technisch auch dafür vor. Also ist wird nicht mehr lange dauern, dann wird es kommen, dass ESG-Daten ins Pricing einfließen. Um es ein bisschen konkreter zu machen, welche Daten wir denn bisher da bei der Risikobewertung betrachten, die vermutlich auch eine hohe Relevanz bei einem Pricing haben werden, sind das natürlich Datenpunkte aus allen drei Bereichen, ES und G, zum Beispiel die Energieverbräuche. Sehr wichtiges Thema sind die CO2-Bilanzierungen, also wie viel Emissionen weist das Unternehmen vor, oder auch Themen aus dem sozialen Bereich, die Mitarbeiterfluktuation oder das Thema Gender Pay Gap. Im Bereich Governance wird zum Beispiel das Thema der Korruptionsvorfälle oder Cybersecurity-Themen betrachtet. Also gab es in der Vergangenheit Vorfälle der Informationssicherheit, gab es Datenlecks oder ähnliches. Mir ist nochmal wichtig, hier an der Stelle zu betonen, die Rolle der Sozialbank, denn wir sind ja als Finanzierer der Sozial- und Gesundheitswirtschaft hier ganz klar fokussiert auf die soziale Dimension, sehen aber auch, dass die Aufsicht ihren Fokus auf die ökologischen Risiken legt und hier insbesondere auf die physischen Risiken. Also gibt es durch Überflutungsrisiken, durch Waldbrände, durch andere physische Risiken aus dem ES- und G-Bereich, also vor allen Dingen aus dem E-Bereich, Risiken, die dazu führen können, dass finanzierte Objekte beschädigt werden und im Zweifel so sehr beschädigt werden, dass der Wert komplett verloren geht. Aber auch insbesondere das Thema Treibhausgasemissionen wird immer wichtiger. Ich hatte vorhin schon gesagt, dass BRUBEK, also dieses Bankenrichtlinienumsetzungsgesetz, fordert von uns, dass wir zum einen messen und genau sagen können, wie viele Emissionen wir finanzieren, also das wie viele Emissionen haben wir als Bank in unserem Portfolio. Das ist der erste Schritt. Auf Basis dessen sind wir aber auch angehalten, wenn wir sehen, dass da sehr hohe Emissionen bei uns im Portfolio vorliegen, dass wir Pläne entwickeln, wie wir denn gedenken, in Zukunft mit diesen Emissionen umzugehen. Also im besten Fall, welche Maßnahmen wollen oder müssen wir ergreifen, damit die Emissionen bei uns im Portfolio runtergehen. Das sind die ESG-Risikopläne. Das lässt sich immer am einfachsten an dem Beispiel der finanzierten Emissionen darstellen. Vom Grundsatz her geht das BRUBEK aber auch hier von allen drei Dimensionen aus. Also wenn wir sehen, dass zum Beispiel in der Sozial- und Gesundheitswirtschaft das Thema Fachkräftemangel ein großes Risiko hat und das bei uns im Zweifel zu einer erhöhten Wahrscheinlichkeit von Kreditausfällen führen kann, müssen wir auch hier Pläne entwickeln, wie wir in Zukunft dieses Risiko, wie wir damit umgehen wollen. Da haben wir ein Ziel, dass wir sagen, ein gewisses Risiko tragen wir, aber darüber hinaus wollen wir nicht mehr haben. Also wir sind hier sozusagen als Institut in Zukunft stärker da angehalten, gute oder schlechte Kreditanfragen mit Gänsefüßchen sozusagen aus den Bereichen ESG voneinander zu trennen, um hier auch die Risiken langfristig bei uns im Portfolio zu managen. Und das hat natürlich dann Auswirkungen auch darauf, wie sich in Zukunft der Kontakt und die Kreditgespräche und Konditionierung und Vertragsgestaltung weiterentwickeln werden.
Weiterbildung, die bewegt, für die Sozialwirtschaft von morgen. In unserem Bildungscampus bieten wir Ihnen alles, was Sie für Ihre berufliche Weiterentwicklung benötigen. Seminare, Webinare, Kongresse, Inhouse-Schulungen und E-Learning. Praxisnah, innovativ und passgenau für Ihre Bedürfnisse.
Egal, ob Sie sich zu aktuellen Themen wie künstliche Intelligenz, Digitalisierung oder betriebswirtschaftlichen und rechtlichen Themenbereichen der Sozial- und Gesundheitswirtschaft weiterbilden möchten, bei uns finden Sie das passende Angebot.
Lernen Sie flexibel, vernetzen Sie sich mit Fachkolleginnen und Kollegen und gestalten Sie die Zukunft Ihrer und unserer Branche aktiv mit. Alle Informationen und Ihr Weiterbildungsangebot finden Sie unter www.sozialgestaltung.de/bildung. Campus. Wir freuen uns auf Sie.
Dankeschön. Wiebke, wie starten Träger, Kliniken, kleine und große Organisationen der Sozial- und Gesundheitswirtschaft, um Nachhaltigkeit im Unternehmen pragmatisch umzusetzen?
Aus der Praxiserfahrung heraus empfehle ich Organisationen im Sozial- und Gesundheitswesen, ESG-Anforderungen bewusst pragmatisch, ressourcenschonend und steuerungsorientiert anzugehen, nicht als Großprojekt, sondern eher als konkreter Managementprozess, der unmittelbar auch Nutzen stiftet. Und das ist eben wichtig, auch diese Perspektive zu zeigen, wo kristallisiert sich auch ein Mehrwert für die Organisationen heraus und ist nicht nur eine bloße Pflichterfüllung. Man muss dazu sagen, in unserer Branche ist es so, dass viele Organisationen eben auch intrinsisch motiviert sind. Es ist in ihrer DNA verankert, das Nachhaltigkeitsmanagement oder das Thema Nachhaltigkeit eben auch umzusetzen. Insofern agieren viele intrinsisch motiviert und aus der eigenen Verantwortung heraus. Aber du hast ja nun gefragt, wie kann man pragmatisch diesen Weg begehen? Wir haben schon viele Unternehmen im Bereich des Einstiegs in Nachhaltigkeitsmanagement begleitet. Und aus meiner Praxiserfahrung heraus gibt es eigentlich 5 Schritte. Nämlich erstens, man sollte mit einer realistischen Standortbestimmung beginnen. Keine ESG-Philosophie, sondern eher eine Faktenbasis. Viele Organisationen haben, ohne es zu wissen manchmal, bereits schon 40-60% der relevanten ESG-Daten vorliegen, also Energieverbräuche, Daten aus dem Personal, Arbeitssicherheit, Qualitätsmanagement, Beschaffung, Compliance und. Also der erste Schritt ist daher, egal ob CSRD berichtspflichtig oder nicht, sich die Frage zu stellen, was haben wir schon, statt was fehlt uns? Und dieser Perspektivwechsel, der reduziert eben die Komplexität und schafft sofort Klarheit. Das zweite ist, man sollte die ESG-Themen priorisieren. Also was zählt wirklich im Sozial- und Gesundheitswesen? Was zählt für meine Organisation? Was ist ausschlaggebend für Klinik, Pflege, Eingliederungshilfe, Wohlfahrt? Was sind die wesentlichen Nachhaltigkeitsthemen? Und das ist ja meist eindeutig. Nämlich in unserer Branche vermehrt Energie, das Thema Energie und / CO2, also auch die Emissionen. Dann natürlich Personal, Personalbindung, Gesundheit, Qualifikation, Arbeitssicherheit. Dann ganz großes Thema sicher Versorgungssicherheit. Dann das Thema Compliance Governance. Immer mehr Anforderungen kommen aus der regulatorischen Perspektive, landen meistens auf dem Tisch und sollen nun umgesetzt werden. Man weiß gar nicht, wo man da anfangen soll. Verantwortungsvolle Beschaffung ist der weitere Punkt. Also diese Punkte, die betreffen natürlich extrem unsere Branche. Und nach dem CSRD-Standard kommt man zu den wesentlichen Themen mit der doppelten Wesentlichkeitsanalyse. Bei nicht prüfungspflichtigen Unternehmen empfiehlt sich der VSME-Standard, um eben relevante, priorisierte Nachhaltigkeitsthemen für die Organisation herauszufiltern. Bei beiden Vorgehen gilt aber, es geht nicht darum, alles zu berichten, sondern eben das Relevante strategisch sauber abzubilden. Der dritte Punkt ist, ich nenne es mal so ein proportionalen Rahmen. Also für 90% der Organisationen lautet die Antwort heute VSME bei uns in der Sozial- und Gesundheitswirtschaft. Also die meisten Einrichtungen brauchen keine CSRD-Komplexität, aber sehr wohl ESG-Fähigkeit. Also wir hatten es ja schon gesagt, für Banken, Fördermittelausschreibungen oder Trägerdialoge, da ist eben VSME-Standard der ideale Einstieg. Er ist eben schlanker, ressourcenschonender und auch modular aufgebaut. Es ist ein Standard, ein EU-Standard, also in dem Falle auch sicherlich mehr akzeptiert von den Stakeholdern als andere Standards. Er ist digital anschlussfähig und eben auch sofort nutzbar für Finanzierung, Kommunikation und Steuerung. Und damit legt man dann auch die Grundlage für einheitliche, wiederverwendbare ESG-Daten, ohne die Ressourcen eben zu überlasten. Der vierte Punkt ist das ESG-Datenmodell, das zur Organisation passt, also ein Modell aufzubauen, das bestehende Routinen einbaut oder eben langfristig Prozesse und Datenflüsse vereinfacht und zusammenlegt. Die Daten liegen in verschiedenen Geschäftsbereichen, vielleicht Funktionsbereichen. Da geht es eben darum, diese Daten erstmal funktionsübergreifend zu finden. Also Energie, Technik, Daten liegen zum Beispiel im Facility Management bei den zentralen Services, bei Immobilien. Personal, Sozialthemen liegen vielleicht beim Personal, beim Controlling schon vor. Das Thema Beschaffung ist sicherlich ein Thema, das im Bereich Verwaltung liegt oder auch im Einkauf. Manchmal gibt es keinen zentralen Einkauf, dann liegen diese Daten natürlich an mehreren Stellen vor, bei den Tochtergesellschaften oder in verschiedenen Bereichen. Also hier geht es darum, natürlich auch Strukturen und Prozesse aufzubauen oder auch erstmal zu sehen, wo liegen denn die Daten. Ja, das Thema Governance liegt sicherlich in der Leitung oder wenn es einen Compliance-Bereich gibt oder beim Risikomanagement und Versorgungsqualität sicherlich im QM. Vielleicht als Fazit hier bei diesem Punkt. Wichtig ist, kein Paralleluniversum aufzubauen, sondern einen schlanken Datenkreislauf zu nutzen, der dann auch immer aktualisiert wird, hier Prozesse langsam aufzubauen, um diese Datenqualität zu verbessern oder eben auch die Prozesse zu optimieren. Ja, und als letzten Punkt mein Tipp hier, wesentliche ESG-Ziele zu setzen. In der Regel sind das vielleicht 3 bis 5 Ziele, die aber natürlich auch messbar sind. Also hier ist es wichtig, diese Ziele mit Wirkung zu verbinden. Nachhaltigkeitsmanagement ist dann erfolgreich, wenn es notwendige, wirkungsvolle Ziele verfolgt. Das könnten sein die Erhebung der CO2-Emissionen an meinen Standorten oder auch pro Geschäftsfeld für die gesamte Organisation. Vielleicht geht es darum, eben prozentual auch den Energieverbrauch pro Standort oder pro Bett zu verringern. Ein Ziel könnte sein, die Fluktuation zu reduzieren. Natürlich ist das schwer, aber es gibt Ansatzpunkte dafür. Ein weiteres Beispiel könnte sein, Lieferanten für definierte Risikokategorien eben dort auch 100% abzudecken. Und diese sind jetzt nur ein Beispiel, aber diese Ziele reichen oft, um Organisationen zu steuern und Finanzierungsvorteile zu nutzen und eben auch intern Prioritäten zu setzen, damit ESG auch sichtbar in die Unternehmensführung eingebettet wird. Es ist eben nicht nur ein Projekt, ein Standalone-Projekt, sondern es ist wie Digitalisierung, wie KI. Das geht in funktionsübergreifende Organisationsentwicklung, kann man eigentlich sagen, ein und betrifft das ganze Unternehmen, also viele Bereiche, wie ich hier gerade schon dargestellt habe. Also nochmal schnell zusammengefasst, wer Nachhaltigkeitsmanagement pragmatisch starten will, braucht keine Großprogramme. Es braucht erstens eine saubere Bestandsaufnahme, eine pragmatische Priorisierung. Dann sollte man einen proportionalen Standard wählen, wie VSME oder CSRD. Es braucht einen einfachen Datenkreislauf und ich brauche messbare Ziele mit echtem Mehrwert.
Danke dir, Wiebke. Wo würdest du denn sagen, lauern die Stolpersteine?
Wir haben ja jetzt schon eine Zeit lang die Organisationen in der Sozial- und Gesundheitswirtschaft begleitet, in vielen Bereichen des Nachhaltigkeitsmanagements. Und da sehen wir eigentlich immer wieder dieselben Stolpersteine. Also das Interessante ist, es sind nie die komplizierten Dinge, die die Projekte eben aufhalten, sondern die ganz grundsätzlichen. Da geht es zum Beispiel, ich nenne jetzt mal ein paar Beispiele, um unklare Verantwortlichkeiten. Also alle fühlen sich zuständig, aber niemand steuert wirklich. Oder eine Person soll jetzt Nachhaltigkeit im Unternehmen einführen als Einzelperson, aber die Informationen und Daten liegen in verschiedenen Funktionsbereichen. Und dann passiert Folgendes. Nachhaltigkeitsmanagement wird dann zur Zusatz- oder Nebenaufgabe. Die Datenqualität bleibt volatil und wichtige Entscheidungen verzögern sich. Ne? Nachhaltigkeit ist aber, wie gesagt, ein funktionsübergreifendes Thema. Und das bedeutet, es ist Gegenstand der Organisationsentwicklung und so muss man das Thema auch einbetten. Also unsere Erfahrung ist, ohne eine klar benannte Nachhaltigkeitsverantwortung oder eine ganzheitliche Koordination und das Verständnis und Mitwirkung der Schlüsselfunktionen bleibt Nachhaltigkeit eben ein Stückwerk, egal wie motiviert die Teams auch sind. Ein weiterer Stolperstein ist, ich sage mal, ein zu theoretischer Anspruch. Also zu wenig pragmatische Umsetzung. Viele Organisationen starten mit dem Gedanken, wir müssen erstmal alles perfekt verstehen und uns in die Standards einarbeiten, bevor wir anfangen. Und das führt in der Realität zu monatelangen Diskussionen in diesen einzelnen Funktionsbereichen, weil jeder hat natürlich auf eine andere Art und Weise mit dem Thema Nachhaltigkeit zu tun. Und das endet oft ohne Ergebnis. Also ein pragmatischer Zugang wäre hier, erstmal sich einen Überblick zu verschaffen, Daten, die schon existieren, zusammenführen, dann zu gucken, was sind denn eigene Anforderungen an das Thema Nachhaltigkeit, was haben wir da für Ziele und auch, was gibt es für Anforderungen von außen, also Stakeholder-Anforderungen zu definieren, was sind denn meine Stakeholder und welche Anforderungen haben die an meine Organisation. Und dann eben schrittweise CSRD, wenn man berichtspflichtig ist, oder VSME-konform strukturieren. Da wird die Komplexität stark reduziert, anstatt sie eben noch zu vergrößern. Und der Markt fordert ja keine Perfektion. Er fordert verlässliche, nachvollziehbare Informationen, Prozesse und Daten. Und die muss man jährlich nachziehen. Und dann kann man immer noch schauen, inwieweit man das Ganze erweitert oder wo strategisch noch weitere Informationen gesammelt werden, um mein Unternehmen da noch besser zu positionieren. Der dritte Punkt ist der unterschätzte Aufwand im Datenmanagement. Also nicht in der Menge, sondern in der Struktur. Ich hatte es eben schon mal ein bisschen angedeutet. Die größte Hürde ist selten, ob wir Daten eben zur Verfügung haben, sondern eher das Wie. Also die Daten kommen ja aus Energie, Immobilie, Technik, Personal, Einkauf, Controlling, Verwaltung und. Und manches oder sogar vieles liegt in verschiedenen Bereichen oder Systemen schon vor, aber wird vielleicht in unterschiedlichen Perioden erhoben, liegt zentral oder dezentral vor, manchmal mit inkonsistenten Definitionen über Daten. Und der Stolperstein ist hier, man versucht zu früh alles digital zu perfektionieren. Die Lösung wäre also erstmal eine Datenlandkarte zu erstellen. Was brauchen wir? Was gibt es für Stakeholder-Anforderungen? Was sagt der VSME-CSRD-Standard? Welche Daten werden benötigt, um dann Verantwortlichkeiten zu klären und die Prozesse sauber aufzusetzen? Da sieht man schon, das ist ein Thema, was eben auch langfristig wirkt, aber gleichzeitig Mehrwert bringt, weil man hat eben diese Daten dann auch konsistent vorliegen und kann sie zentral auch steuern und koordinieren. Ein weiterer Stolperstein ist eine Art falsche Schwerpunktsetzung. Also der Michael hat es auch gerade gesagt, es wird natürlich viel Umwelt gefordert, aber meines Erachtens zu wenig Sozial- und Governance. Und aufgrund der externen Datenanforderungen liegt der Fokus oft auf Energie und CO2. Das ist verständlich, sollte man natürlich auch erheben, um diese Anforderungen zu erfüllen. Aber auch ein bisschen zu eng gedacht, denn gerade die Themen Personalbindung, Leistungserbringung, Versorgung, Patientensicherheit ist ja ein Großteil des ESG-Risiko- und Chancenprofils und vor allem für Banken und Fördergebende. Und hier ist der Stolperstein, man setzt auf die klassischen Umweltkennzahlen, also E, und vernachlässigt die Themen in der Sozialwirtschaft, die strategisch am stärksten wirken, nämlich S und G. Und hier kann man, wenn man diese Daten, die meist vorliegen, auch mit erhebt, strategisch punkten. Denn welche Organisationen haben mehr Impact auf die Gesellschaft als in unserer Branche? Also hier die Empfehlung, da eben auch diese Daten zu nutzen, die überhaupt auch schon vorliegen. Stolperstein ist auch die Angst vor der CSRD. Ich nenne es mal so. Wir hören bei einigen Unternehmen, wir sind nicht CSRD-pflichtig, also brauchen wir auch nichts mehr machen. Viele Organisationen gehen dann in eine unnötige Vollbremsung. Also wir müssen nicht nach CSRD berichten, also fangen wir lieber erst gar nicht an. Und ich denke, das ist einer der größten Blockierer in der Praxis. Damit verschiebt man ja das Thema Nachhaltigkeit, obwohl eben Nachhaltigkeit ein großer betrieblicher Wirkungsbereich darstellt, allein schon wegen der indirekten Anforderung von Stakeholdern. Die Realität ist, für 90% der Akteure bei uns in der Sozial- und Gesundheitswirtschaft ist der VSME der richtige, proportional passende Einstieg, weil er eben ja datensparsam, flexibel ist und anschlussfähig. Also hier sollte man sich auf den Weg machen, denn das Thema geht jetzt nicht auf einmal weg. Es ist da und es ist nur eine Frage, wie man sich eben jetzt schon positioniert, um diese Anforderungen dann auch zu erfüllen. Ja, und als letzten Punkt vielleicht noch ein Beispiel. Wir haben oft die fehlende Verknüpfung zu Finanzierung und Strategie. Also ESG oder Nachhaltigkeit wird oft als Nebenprojekt angesehen. Aber wenn ESG nicht klar mit der Finanzierungsfähigkeit, Fördermittelfähigkeit, Ausschreibung und der Steuerung in der Organisation zusammenhängen und verbunden wird, dann verliert das Thema schnell an Priorität. Also unsere Erfahrung, spätestens wenn die Bank zum ersten Mal konkret ESG-Daten abfragt oder eine Kommune Nachhaltigkeitsnachweise fordert, bemerken die Organisationen, dass ESG kein Reporting-Projekt ist, sondern eben ein Management-Instrument. Und das hat direkt Auswirkungen über Kosten, Risiken und Konditionen. Also nochmal mein Fazit aus der Praxiserfahrung. Die größten Stolpersteine sind nie technische Hürden, sondern Managementfragen. Also Zuständigkeit, Struktur, Priorisierung, Prozesse und Pragmatismus. Und wer ESG als operative Steuerungsaufgabe in der Organisationsentwicklung begreift, nicht als reines Marketing- oder Compliance-Thema, der setzt es eben auch erfolgreich um. Und am besten natürlich mit klaren Rollen, erstmal an einer schlanken Datenbasis, und es empfiehlt sich eben der VSME als handlicher Rahmen. Das ist dann eben zukunftsfähiger ESG-Prozess ohne Überforderung.
Warten Sie lange auf die Zahlungen der Kranken- und Pflegekassen? Mit den zuverlässigen Factoring-Lösungen der Sozialfactoring GmbH erhalten Sie Ihr Geld unabhängig von den Zahlungszielen der Kostenträger. So bleiben sie finanziell unabhängig und können sich ganz um ihre Patientinnen und Patienten kümmern. Stellen Sie jetzt Ihre unverbindliche Konditionsanfrage direkt auf sozialfactoring.de.
Danke dir, Wiebke. Du hast gerade schon angesprochen, die Praxis. Nehmen wir mal ein Krankenhaus oder einen großen Komplexträger. Wie sehen die ersten Schritte aus und wo liegen die Mehrwerte?
Dann nehmen wir doch mal ein konkretes Beispiel. Also nehmen wir mal ein Beispiel, ein Klinikum mit 900 Betten oder auch ein Komplexträger für Pflege, Eingliederungshilfe, Kinder-, Jugendhilfe. Da war die Ausgangslage folgende. Die Organisationen haben keine CSRD-Berichtspflicht, aber zunehmend ESG-Abfragen durch Hausbanken, kommunale Auftraggeber, Fördergeber. Die Energie- und Personalkosten sind zentrale Kostentreiber und Lieferketten und Compliance werden kritisch geprüft. Das Ziel war es, das Unternehmen nachhaltig aufzustellen und ein Set belastbarer ESG-Daten für Bankgespräche, Zuschüsse, Ausschreibungen bereitzustellen, ohne diesen CSRD-Overhead, sage ich mal, also ohne das Ganze überzustrapazieren und erstmal einen Einstieg zu finden. Die Strategieentscheidung war da, der Einstieg über VSME, und wir haben die Unternehmen auf diesem Weg unterstützt, um einen systematischen Einstieg mit möglichst wenig Aufwand neben dem Tagesgeschäft zu ermöglichen. Denn das ist ja nun, besonders wenn man sich dem Thema nähert, eine weitere Zusatzaufgabe, die neben dem Tagesgeschäft eben noch zu bewerkstelligen ist. Und wir hatten drei Phasen vorgesehen. Phase 1 stand im Fokus einer fundierten Basis, also ein Fundament zu schaffen. Hier haben wir eine kleine Inventur durchgeführt, also es existiert bereits an Strukturen, Prozessen, Kompetenzen, Daten, Themen. Wir haben zusammen ein Nachhaltigkeitskernteam bestimmt mit zwei Personen zur übergeordneten Koordination und Fachexpertinnen aus den verschiedenen Funktionsbereichen. Das Projekt wurde dann proaktiv an alle Mitarbeitenden kommuniziert und auch stetig über den Status informiert. Das war auch wichtig, denn wie gesagt, Nachhaltigkeit ist ein Thema, wo man erstmal die Sprache lernen muss und auch verstehen muss, dass das jetzt mit ein Teil der Organisation wird. Und auch verstehen, warum mache ich denn das Ganze? Das Wichtigste in unserem Leben ist ja immer die Frage nach dem Warum. Diese Dateninventur, die bestand aus Informationen wie Energie, Technik, also Strom, Wärme, Kälte, Zähler, Energiemanagement, dann aus dem Bereich Personal, erstmal die Mitarbeitendenanzahl zu erheben, Fluktuation, Krankenstand, die Anzahl von Fortbildungen und Arbeitssicherheit. Ein weiterer Bereich lag im QM oder bei den Kliniken auch besonders im Bereich Hygiene. Was gibt es da für Vorfälle? Was gibt es für Patientensicherheit? Gekoppelt auch mit dem Einkauf. Was waren denn die Top-Warengruppen, Lieferanten, Selbstauskünfte? Wie steht es damit? Und der letzte Punkt ging um Compliance Governance. Also was gibt es für Richtlinien? Was gibt es für Schulungen, Meldesysteme? Welche Regulatorik betrifft die Organisation? Das waren so die großen Felder, um erstmal Daten zu erheben, die bereits auch schon natürlich vorlagen. Und daraus haben wir dann Fokusfelder priorisiert, um die wesentlichen Nachhaltigkeitsthemen zu identifizieren. Also sozusagen eine Wesentlichkeitsanalyse light durchgeführt und hier eben nach Impact, Chancen und Risiken priorisiert, damit man mal ganz unabhängig von den verschiedenen Bereichen oder Funktionsbereichen sich eine objektive Basis verschafft. Ja, und mit dieser fundierten Basis sind wir dann in Phase 2 gestartet, nämlich die Einführung des VSME-Datenmodells als Basis und Comprehensive Modul mit einer klaren Zieldefinition. Was heißt das genau? Wir haben die vorhandenen Daten mit den VSME-Daten übereinandergelegt und nach Lücken und gleichzeitig auch aber nach Einsparpotenzialen geschaut. Also wir haben die Ziele anhand der wesentlichen priorisierten Nachhaltigkeitsthemen mit konkreten, umsetzbaren KPIs definiert, um dann geeignete Maßnahmen dann zu erarbeiten. Das waren in unserem Fall hier zum Beispiel eben die Energieintensität anzuschauen, also Kilowattstunden pro Standort, Belegungsplatz oder Belegungstag. Wir haben uns das Abfallmanagement angeschaut, hier insbesondere das Einmalmaterial. Wir haben eine CO2-Bilanzierung durchgeführt. Wir haben uns die Fluktuation angeschaut, Arbeitsunfälle, die Lieferanten-Due Diligence-Quote, nennt sich das so schön, also kritische Warengruppen nach Mindestkriterien angeschaut. Und was auch wichtig war, wir haben ein sogenanntes RAKI-Modell eingeführt. Da geht es um Verantwortlichkeiten, wer wird informiert, also ein Modell als Freigabeprozess und als Plausibilitätscheck eingebaut, um diese Governance und Kontrollmechanismen im Auge zu behalten, um compliant zu sein. In der dritten Phase haben wir uns den Status, Ergebnisse und Prozesse nochmal angeschaut, ausgewertet und präsentiert. Wir haben einen VSME-Bericht veröffentlicht und haben uns dann auch immer angeschaut, was waren denn jetzt die messbaren Ergebnisse nach 6 bis 9 Monaten. Das wird dann immer nachgezogen, um zu gucken, wie sieht es jetzt aus mit der Finanzierung zum Beispiel. Also in diesem Fall war es ein Abschluss einer Kreditlinie zur Gebäudetechnik und Modernisierung, unterstützt auch gezielt durch Fördermittel. Das konnten wir erreichen. Im Bereich Energieeffizienz konnten wir Energiekosten einsparen. Wir haben das Heizsystem auch optimiert. Wir haben uns die Prozesskosten angeschaut, also wir haben interne Fragebögen vom Aufwand her durch dieses VSME-Datenset reduziert. Wir konnten im Betrieb auch erste Quick-Wins im Lastenmanagement sichtbar machen. Das Reporting hat sich verbessert. Wir haben ein Nachhaltigkeits-Dashboard für Vorstand, Bereichsleitung und für verschiedene Stäbe und Funktionen eingerichtet, die dann auch besser mit diesen Daten in ihren Bereichen steuern können. Zentral, dezentral, um da nicht Parallelsysteme aufzubauen, sondern da einen ganzheitlichen Überblick zu bekommen. Im Bereich Compliance haben wir einen jährlichen Compliance- und ESG-Check eingeführt, sodass man da immer auf der sicheren Seite ist. Und das Ganze, das ist eben auch wichtig, Nachhaltigkeitsthemen auch ins Risikomanagement eingebettet. Denn Michael hat es ja auch schon gesagt, es werden natürlich zunehmend da auch physische Risiken mit einbedacht, aber auch was hat denn das für finanzielle Auswirkungen? Insofern ist natürlich das Thema Nachhaltigkeit auch eingebettet in das Risikomanagement.
An dieser Stelle vielleicht auch nochmal die Perspektive von mir aus der Bank. Denn mit diesem ganzen beschriebenen Prozess und den daraus resultierenden Ergebnissen sind wir als Bank schon sehr, sehr zufrieden, wenn wir das bekommen. Das heißt, so ein VSME Bericht, der ja dann auch öffentlich verfügbar ist, wo nicht mal irgendwie was ausgedruckt werden muss, sondern wo der Kunde dann einfach sagen kann, den finden Sie bei uns auf der Homepage oder Sie schicken uns den einfach zu. Mit dem kommen wir schon sehr, 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 sehr weit. Ich bin auch so ehrlich an der Stelle, es wird wahrscheinlich nicht unbedingt jeder Datenpunkt damit erfüllt werden, weil dafür ist dann unsere Bankperspektive einfach auch nochmal speziell, weil wir da die ein oder andere Frage dann doch nochmal haben wollen. Aber nichtsdestotrotz ist damit ein sehr, sehr großer Teil der Datenanforderungen abgefrühstückt, so kann man sagen. Und ich hatte auch schon erwähnt, dass das Thema eher perspektivisch auch ins Pricing einfließt. Das heißt, der Mehrwert, der sich auch aus so einer Bilanzierung ergibt, ist, dass man hier umfassend darauf vorbereitet ist und im Zweifel davon profitieren kann in Form von besseren Kreditkonditionen. Das heißt, das schlägt sich wirklich in finanziellen Vorteilen wieder. Von daher möchte ich hier nur nochmal betonen und da wirklich den Appell liefern, sich mit dem VSME auseinanderzusetzen und da auch keine Scheu vorzuhaben, denn der VSME ist wirklich ein aus meinen Augen sehr niedrigschwelliger Einstieg, um sich dem Thema Nachhaltigkeit und Berichtsformen von ESG-Daten zu widmen.
Jetzt noch eine Frage, wer muss denn mit an den Tisch?
Nachhaltigkeit ist ein funktionsübergreifendes Thema. Wenn wir ESG, CSRD oder VSME in einer Organisation verankern, brauchen wir keine XXL-Runde, aber wir brauchen die richtigen Menschen am Tisch, und zwar diejenigen, die eben Informationen und Daten besitzen und die mit diesen Themen eben auch umgehen und nachhaltige Entscheidungen treffen oder Risiken verantworten. Und in der Praxis hat sich ein ganz klares Kernteam herauskristallisiert, nämlich wir brauchen natürlich die Unternehmensführung oder eben auch operative Bereichsleitung. Wir brauchen das Thema Finanzen Controlling, den Bereich Energie, Facility Management, also den Bereich, der die Standorte und Immobilien verwaltet und daraus dem Betrieb. Dann Personal. Hier empfiehlt es sich auch oft, vielleicht den Betriebsrat auch schon frühzeitig mit einzubinden und mit ins Boot zu holen, zu informieren. Dann haben wir das Thema QM und Prozesse, denn diese Themen müssen natürlich auch eingebettet sein. Wir haben das Thema IT, schrägstrich auch ein bisschen Datenschutz, nämlich wenn wir die Themen in G, nämlich Governance, auch uns anschauen oder wenn wir eben auch die ESG-Daten erheben. Wo kriege ich die Daten her? Welche Systeme greifen ineinander? und wie kann ich das Ganze im Datenfluss auch optimieren. Dann haben wir das Thema Einkauf und Logistik. Wir haben Compliance und Risikomanagement und zu guter Letzt möchte man auch die eigenen Mitarbeitenden einbinden, informieren. Man möchte aber natürlich auch diese Ergebnisse nach außen präsentieren, also sprich Kommunikation, PR, Marketing. Das sind auch Bereiche, die integriert werden müssen, mehr oder weniger oder vielleicht situativ. Es ist, wie gesagt, man sieht es hier schon, keine One-Man-Show oder ein Einzelprojekt, was man mal kurz anfangen sollte, sondern diese Bereiche sollten integriert werden.
Vielleicht kann ich aus meiner Perspektive, also sozusagen in Doppelfunktion als Nachhaltigkeitsbeauftragter, also als diejenige Person, die gemeinsam mit vielen Kollegen jetzt selber erstmalig einen Bericht nach dem VSME erstellt hat, aber auch ein bisschen aus der Perspektive, was wir als Bank fordern, hier auch nochmal ein Statement zu abgeben. Ich glaube, aus meiner Sicht sind vor allen Dingen drei Dinge extrem wichtig, die Wiebke teilweise auch schon gesagt hat. Es ist super wichtig, dass die Unterstützung der Geschäftsleitung und des Vorstands da ist, also ein klares Commitment, dass so ein Bericht erstellt werden soll oder dass sich dem Thema Nachhaltigkeit gewidmet werden soll. Denn das beobachte ich auch immer wieder. Häufig ist es so, es wird der Bericht erstellt und dann ist man erstmal happy, aber dann versandet das Thema so ein bisschen. Das heißt, es braucht auch darüber hinaus ein klares Commitment, dass das Thema strategisch eine Priorität hat, strategisch wichtig ist. Das hilft auf jeden Fall, wenn man dann manchmal an der einen oder anderen etwas verschlosseneren Tür versucht zu klopfen, um ins Gespräch oder an Daten heranzukommen. Der zweite Punkt, der super wichtig ist und wahrscheinlich mindestens genauso wichtig wie das Thema des Commitments, ist klare Verantwortung. Also es muss klar sein, es muss eine Person benannt werden, die sich darum kümmert, die den Hut dafür aufhat und die auch die Ressourcen dafür bekommt. Je nach Größe des Projekts ist das dann gegebenenfalls auch hilfreich oder sinnvoll, dass man sich externe Unterstützung mit dazu holt, die ja schon Erfahrung hat in so einem Prozess. Denn viele Aufgaben, die, ich sag mal, dem Nachhaltigkeitsmanagement zufallen, sind klassische Projektmanagement-Aufgaben. Und da hilft es natürlich, wenn man so ein bisschen professionelle Unterstützung hat im Sinne von klare Projektstruktur, Projektauftrag, Meilensteinsetzung, um das Thema auch in einem guten, ausgewogenen Verhältnis dann über die Straße zu bringen. Und der letzte Punkt, den ich noch nennen will, ist, fokussiert euch auf die Koalition der Willigen. Es wird viele Personen geben, die sich dem Thema Nachhaltigkeit wirklich ambitioniert und mit Enthusiasmus mitwinnen werden, das Thema mobilisiert. Das Thema ist für viele Mitarbeitende häufig eine Abwechslung, eine Alternative zum, ich sag mal, sonstigen Alltag. Die haben da wirklich Bock drauf und das macht super viel Spaß, mit denjenigen Personen zu arbeiten. Das ist die eine Seite der Medaille. Ich bin aber auch ganz ehrlich, es gibt auch immer wieder Personen, die haben da nicht so Lust drauf. Die haben vielleicht einfach andere Priorisierungen, andere Themen, die gerade bei jemandem auf dem Tisch liegen oder vielleicht auch einfach nicht die Zeit. Da würde ich ganz klar den Appell geben, Fokus auf die Personen, die das Thema mit antreiben wollen. Von den anderen Personen natürlich die Daten und die Informationen anfordern, die man benötigt, aber da nicht irgendwelche Zeit und Ressourcen drauf investieren, um da die festen Steine ins Rollen zu bringen, die nicht unbedingt so willig sind. Das ist so ein bisschen aus der Praxis heraus mein Appell und wirklich mein Aufruf. Wir empfehlen es unseren Kunden, sich dem Thema zu widmen und wir freuen uns, wenn unsere Kunden das auch gerne unterstützt durch die Sozialgestaltung in Zukunft angehen wollen.
Ja, vielen Dank an Wiebke und an Michael, dass ihr uns hier Rede und Antwort gestanden habt. Wenn Sie, liebe ZuhörerInnen, sich jetzt noch weiter über das Thema Nachhaltigkeit, CSRD und VSME informieren möchten, finden Sie zahlreiche aktuelle Fachartikel zum Thema Nachhaltigkeit auf unserer Website unter www.sozialgestaltung.de. Wenn Sie außerdem wissen möchten, wie die Sozialgestaltung auch Ihr Unternehmen in puncto Nachhaltigkeit unterstützen kann, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an nachhaltigkeit@sozialgestaltung.de. Wiebke, Michael, vielen Dank an euch und vielleicht hören wir uns hier im Podcast zum Thema Nachhaltigkeit ja mal wieder.
Vielen Dank, Daniela.
Dankeschön, gerne wiederhören.
Möchten Sie mehr erfahren? Dann besuchen Sie unsere Website unter sozialgestaltung.de.
Folgen Sie uns auch auf LinkedIn, abonnieren Sie unsere Newsletter und diesen Podcast.
Bis zum nächsten Mal.